das gehört jetzt nicht zur Predigt, aber es ist eine Lektion, die Gott mir heute Morgen erteilt hat. Das ist so, ich weiß nicht, kennt ihr solche Tageszeiten oder vielleicht manchmal sind es sogar ganze Tage, die stehen unter der Überschrift, heute, bei mir war es nur der Morgen, aber das steht über der Überschrift, alles, was schief gehen kann, geht schief. Das lief dann nach dem Motto, je weißer und frischer das gebügelte Hemd, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dort Marmelade draufkleckert. Deswegen musste ich dann zu einem sauberen, aber knittrigen Hemd greifen, weil die rote Erdbeermarmelade nicht mehr runter wollte. Dann zog ich mir meine schönen, frisch geputzten schwarzen Schuhe an, mach eine Schleife und ratsch! Guck auf die Uhr, dachte, na, so ein Mist einfädeln kannst du nicht mehr. Was stand als nächstes? Die Eulenturnschuhe. Dachte ich, na gut, warum ist es mir wichtig? Dann dachte ich, nee, also eigentlich ist das auch nur Eitelkeit. Das ist die Lektion in Demut. Ich komme nicht hierher, dass ihr denkt, boah, der ist aber schick angezogen, sondern um das Wort Gottes zu predigen. Und wer sich daran stößt, hat selber eine Lektion zu lernen. Aber das war irgendwie witzig, weil Gott mir das vorhin klar gemacht hat, warum er diese Aktion sozusagen zugelassen hat und dachte, du sollst was lernen. Okay, dann lerne ich was. Der Predigttext hat jetzt gar nichts mit den Vorworten zu tun. Das ist ein großer Teil des Psalms 51, den David schrieb, nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er die Sache mit Bathseba da veranstaltet hatte. Ehebruch und Mord. Ihr wisst die Situation, Bathseba war am Baden, natürlich, das hat man draußen auf dem Dach gemacht, da war das Wasser warm den ganzen Tag, schien die Sonne drauf. David dachte, er geht mal ein bisschen raus und sieht Bathseba. Und ihr wisst alles genau, was passiert ist. Er möchte sie haben, er sorgt dafür, dass ihr Ehemann elend an der Front stirbt, weil sie ihm alle im Stich lassen. Und er will es erstmal auch gar nicht sehen. Er will es nicht sehen. Er weiß vielleicht tief in seinem Herzen, dass das nicht in Ordnung ist, aber er will es nicht sehen. Erst muss der Prophet zu ihm kommen, ihm ein Gleichnis erzählen, wo David drüber erzürnt ist, bis der Nathan ihm sagt, du bist dieser Mann. Du bist derjenige. Und dann kommt der Punkt, wo das kommt, was nötig ist, nämlich wirkliche Umkehr. Ich lese euch vor. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasch mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. In diesem Psalm können wir einen Mann sehen, der wirklich zerbrochen ist, der unter der Schuld und unter der Last seiner Sünde erkennt, wie schlimm das war und dass er wirklich gegen Gott gesündigt hat und dass es da auch keine Rechtfertigung für gibt. Und ich erlebe das bei mir selber und ich würde mich wundern, wenn es anderen sehr viel anders geht, dass es Situationen gibt, da sündigen wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Und was passiert ist, dass wir an einen Punkt kommen und dann empfinden wir Reue. Aber Reue ist ein Unterschied zur Buße. Wir bereuen das, was wir getan haben, vielleicht weil wir wissen, dass es vor Gott nicht in Ordnung war, vielleicht aber auch, weil wir uns einfach ertappt fühlen. Reue ist ein Anfang. Aber es darf nicht dabei stehen bleiben. Wenn wir bei Reue bleiben, dann ist schnell wieder vergessen. Wir wissen, Gott vergibt uns und irgendwann hast du es wieder verdrängt, was du getan hast. Buße ist was völlig anderes. Buße ist nicht nur, es tut mir leid. Buße ist, ich will es nicht wieder tun und ich kehre um und drehe mich um 180 Grad und gehe in die andere Richtung. Und wende mich ab von dem, was ich getan habe. Und zwar gänzlich. Reue heißt nicht, dass ich mich abwende. Reue heißt nur, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Was nicht ausschließt, dass ich es wieder tue und es mir wieder leid tut. Und ich erlebe das oft genug bei mir, dass ich eben nur an diesen Punkt komme. Und sage, Herr, es tut mir leid. Und ich bin froh, dass Gott geduldig ist. Sonst wird er wahrscheinlich sagen, wie oft hast du mir das schon erzählt? In den letzten 10 Jahren. Wie oft hast du gesagt, es tut mir leid, aber wo ist die Veränderung? Und jetzt komme ich zu einem Punkt, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass es wahr ist. Reue ist was Menschliches. Buße ist etwas, was ich nicht produzieren kann aus mir selbst heraus. Das ist was Göttliches. Ich kann von mir aus mich entscheiden, aber ich kann nicht wirklich Buße tun, wenn Gott es mir nicht schenkt. Das sehen wir an David, weil erst der Prophet Nathan zu ihm kommen musste und er merkte, Gott redet zu ihm durch diesen Propheten. Gott ist es, der dann die Umkehr bewirkt hat, durch einen mächtigen Zerbruch in dem Fall. David ist völlig am Boden zerstört. Er kann nur noch flehen, oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Weil er weiß, wenn Gott ihm nicht gnädig ist nach seiner Güte, dann war's das Ganze für ihn. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Und auch da zeigt sich, wie gut David eigentlich Gott kennt. Er hält ihm sein Wesen vor und sagt, vergib mir, weil ich weiß, du bist barmherzig. Vergib mir, weil ich weiß, du bist gütig. Es ist gut, wenn wir das wissen, wenn wir gesündigt haben und wirklich Buße tun, dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott uns vergeben wird, weil es sein Wesen ist. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Das sagt jemand, der nicht nur Reue verspürt, sondern der sagt, ich ekel mich davor, was ich getan habe. Das klebt an mir, das ist widerlich. Reinige mich, wasche mich völlig rein. Das ist so wie, ich stelle mir vor, mein Sohn kommt nach Hause und sagt, du Papa, ich bin hingefallen und da war so ein Hundehaufen. Kannst du mich bitte sauber machen? Kannst du mich bitte schnell mal abduschen und die Klamotten waschen? So widerlich muss es sich für David angefühlt haben. Er will es loswerden. Und das ist etwas, was, ja, wo ich sehe, das ist was anderes als Reue. Das ist Buße. Wenn du Buße tust, wenn du Buße empfindest, wenn Gott dir Buße schenkt, dann willst du diesen Mist aus deinem Leben loswerden. Sagst, wasche mich. Und wenn du mich schrubben musst, und wenn du mich tausendmal schrubben musst, Hauptsache, es ist weg. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Und dir, da, an dem nächsten Satz wird es deutlich, wie sehr er sich davor ekelt, wie sehr Gott ihm gezeigt hat, wie schrecklich das in Gottes Augen ist. Denn ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. David ist an einem Punkt, wo er permanent vor sich sieht, was er getan hat und dass das mit Bathseba sowas von gründlich falsch war in Gottes Augen. Der sagt, ich sehe das die ganze Zeit vor mir und ich halte es nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr, ich will es loswerden, reinige mich. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das ist die tiefste Erkenntnis, was Sünde eigentlich bedeutet, dass wir, natürlich hat er an Uriah gesündigt, aber letztendlich und in tiefster Konsequenz hat er an Gott gesündigt. Und damit die Beziehung zu ihm verdunkelt. Unser Pastor in Lüneburg, Friedemann Pache, brachte mal einen Vergleich und sagte, wenn du in Sünde lebst und eine Beziehung zu Gott suchst, aber nicht umkehrst, dann ist es wie wenn du im Nebel stehst. Da hinten ist Gott, du siehst ihn vielleicht. Du hörst vielleicht auch, dass er irgendwas sagt, aber du hörst nicht klar und du siehst nicht klar. Und erst wenn du umkehrst, löst sich dieser Nebel auf. Und so ist es, wenn wir gegen Gott sündigen, wenn wir sündigen, dann verdunkelt sich unsere Beziehung zu Gott. Das ist wie ein Schleier, wie ein Nebel, der aufzieht. Es trennt uns nicht vollkommen von ihm. Denn wir sind seine Kinder, auch wenn wir sündigen. Aber wir haben die Beziehung in Schwierigkeiten gebracht, weil du hörst Gott nicht mehr richtig, du siehst ihn nicht mehr richtig. Und das ist ein Punkt, wo spätestens wenn du merkst, du hast das Gefühl, du bist wie im Nebel und du hast zu Gott nicht mehr Sichtkontakt. Spätestens dann musst du dich fragen, gibt es da irgendwas in meinem Leben, wo ich wirklich umkehren sollte? Und ich glaube, wenn du dich wagst nach vorne und sagst, Heiliger Geist, zeig es mir, dann kannst du sicher sein, dass er seinen Finger drauflegt und sagt, du, das ist das, was zwischen dir und Gott steht. Lass es uns ausräumen. Denn er ist ja nicht derjenige, der uns bestraft. Ihr kennt den Vers, weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr treibt? Gott sehnt sich so sehr, so dich klar von Angesicht zu sehen, weil er sieht dich auch wie durch einen Nebel getrennt, wenn du in Sünde lebst und nicht umkehrst. Und er sehnt sich aber nach einer Gemeinschaft, wo er dich sieht und du ihn, ganz nah und ganz klar. David erkennt, dass er von Grund auf schuldig ist, indem er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Kommt an den Punkt, den wir als Christen die Erbsünde nennen. Sagen so, wir sind von Anfang an verdorben. Wir sind von Anfang an dem Punkt, wir können nicht von uns aus mit Gott leben, sondern Gott muss uns rausholen und erretten. Und David gibt zu, sagt, ich beschönige nichts mehr. Ich bin von Grund auf böse und das, was ich mit Bathseba gemacht habe, das war böse und das kommt aus mir heraus. Er beschönigt nichts mehr. Das ist etwas, was Buße ausmacht. Dass du nichts mehr vor Gott beschönigst, dass du nicht mehr sagst, Gott, aber du verstehst doch die Umstände. Ja, ich weiß, das war falsch, aber du verstehst doch warum. Sondern dass du sagst, es war falsch, ich bin ein Sünder. Ich gebe zu, du hast recht und ich kehre um. Buße gibt alles zu. Buße ist an dem Punkt demütig und sagt, ich bin schuld. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Und jetzt kommt das, was David betet. Das würde ich sagen, das ist vorbeugend dafür, dass er nicht nochmal reinfällt. Er sagt, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Er bittet Gott darum, dass er Gottes Weisheit erkennt, wenn er sich Zeit mit ihm nimmt im Verborgenen. Dass Gott ihm aufschließt, was Gottes Wahrheit ist und was seine Weisheit ist. Denn das ist etwas, wenn wir das wissen, wo es lang geht, das uns bewahrt davor, nach links oder rechts falsch abzubiegen. David fragt nach Verkehrsschildern auf seinem Weg. Wo soll es lang gehen? Zeige mir deine Wahrheit, zeige mir deine Weisheit, damit ich auf deinem Weg gehen kann und nicht rechts oder links abbiege, weil ich denke, da geht's lang. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Kommt nochmal dieser Wunsch, der so tief sein muss, endgültig rein zu sein von dem Ganzen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht nachgeschlagen, was Isop ist, aber wahrscheinlich ist es etwas, was ziemlich gut bleichen muss. Weil es in dem Zusammenhang steht, weißer als Schnee. Auf jeden Fall möchte David so dringend, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Und ich nehme einen anderen Vers dazu, der etwas später steht. Das war Vers 10, jetzt kommt 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Wisst ihr, Sünde ist etwas, das ist nicht nur wie Nebel. Sünde raubt die Freude. Jeder von euch, der schon mal länger irgendwo festgesteckt hat in einer Situation, wo er gesündigt hat und weiß, das war nicht in Ordnung vor Gott, der wird bezeugen können, dass er oder sie nicht in der Lage war, in dem Zusammenhang richtig echte, tiefe Freude zu empfinden. Wenn du also an einem Punkt bist, wo du merkst, ich habe überhaupt gar keine Freude mehr in diesem Gottesdienst an Gott, ich gehe da nur hin, weil man das sonntags so macht, und dann könntest du dich zumindest fragen, könnte es sein, dass ich irgendwo umkehren muss, dass ich irgendwo sündige. Und in der Regel weiß man ja, wo man sündigt. Also wenn du nichts weißt, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade das Ding, du fragst Gott und du kriegst keine Antwort, dann fang nicht an zu buddeln. Fang nicht an, deine Seele umzugraben irgendwie, weil wir werden immer irgendwas finden. Aber vielleicht ist es nicht genau der Punkt gerade, sondern dann geht es darum, dass du, wenn da wirklich Sünde vorliegt, dann wird Gott dir das zeigen. Ziemlich klar und ziemlich schnell. Warum? Weil er Interesse hat daran, dass du mit ihm im Reinen bist. Er lässt dich nicht im Unklaren. Wenn du fragst, Gott, habe ich irgendwo gesündigt? Ich empfinde gerade die Freude nicht. Dann wird er dir das zeigen. Es kann auch andere Gründe haben, warum man keine Freude hat. Das muss nicht immer Sünde sein. Aber es könnte ein Indiz dafür sein. Und wenn es der Fall ist, dann wird Gott dir das zeigen. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist ein Gebet, das ist wirklich ein Flehen von David, weil er weiß, das Einzige, was ihn bewahren kann davor, ständig in Versuchung zu kommen und in Sünde zu fallen, ist ein reines Herz und einen neuen festen Geist, der eben nicht so schnell schwankt, wenn da irgendwo auf dem Dach irgendeine Frau am Baden ist. Ja? Die gute Nachricht ist, David musste darum bitten. Wir können dafür danken, dass wir das haben. Denn in Christus haben wir ein neues Herz und einen neuen festen Geist, weil Jesus in uns lebt. Wir sind neu in Christus. Und deswegen können wir sagen, danke. Ich habe ein reines Herz in Christus. Ich kann zwar noch sündigen, aber ich muss es nicht mehr. Ich werde in Versuchung geführt, aber ich habe ein reines Herz und ich kann der Versuchung in Christus widerstehen. Aus mir heraus nicht. Deswegen fallen wir ja auch immer wieder, weil wir oft genug aus uns heraus versuchen zu kämpfen und der Versuchung zu widerstehen. Das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und das predige ich mir selber auch, weil diesen Fehler mache ich seit Jahren immer wieder, dass ich versuche, aus eigener Kraft gegen Anfechtung und Sündenversuchung gegen anzugehen. Aber von Gottes Wort her sind wir neu. Wir haben ein neues Herz, einen neuen festen Geist, nämlich den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und von daher können wir das in Anspruch nehmen. Wolfram Kopfermann, mein alter Pastor, hat das mal in einem schönen Bild gebraucht und sagte, wenn die Sünde an deine Herzenstür anklopft, dann sag du, Jesus, geh du mal ran, ich habe gerade was anderes zu tun. Und wenn Jesus aufmacht, sieht er da nur noch eine Staubwolke, weil die Sünde sich vom Acker macht. Wenn du aufmachst, dann ist sie wie so ein aufdringlicher Vertreter, die kommt sofort rein. Fuß in die Tür und da ist sie. Aber wenn Jesus aufmacht, dann ist die Sünde weg. Deswegen kann ich uns als Tipp einfach nur geben, behaltet dieses Bild mal im Hinterkopf und wenn ihr Anfechtung, Versuchung merkt, dann erinnert euch dran und sagt, Jesus, machst du mal auf, bitte. Guck mal, wer da ist. Deswegen brauchen wir auch keine Angst haben, wie David, der sagt, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Nein, das wird er nicht tun. Wir können ihm danken und sagen, danke, dass du mich nicht verwirfst und deinen Heiligen Geist nicht von mir nimmst. Und wieder die Freude einkehren lässt in mein Leben. Wenn wir wirklich Buße tun, und Buße ist ein Geschenk, dann werden wir erleben, wie wir uns wirklich um 180 Grad wegdrehen von der Sünde. Wenn ich sage, Buße ist ein Geschenk, dann heißt es so viel wie, wir können darum bitten. Und ich mache das verstärkt in den letzten Wochen, wenn ich irgendwo merke, dass ich da nur irgendwas bereue. Aber es mir eigentlich im tiefsten Herzen gar nicht wirklich leid tut, sondern ich merke, wie ein Teil von mir innerlich schon lauert auf die nächste Gelegenheit, wo Gott vielleicht nicht so genau hinguckt, was natürlich Blödsinn ist. Ich merke das trotzdem in meinem Herzen, wie ein Teil von mir denkt, ja, ich weiß, Gott hat mir vergeben, aber das ist schon wieder so, ne? Die Versuchung ist da und dann wirklich zu sagen, nein, Herr, schenk mir wirklich Buße, dass ich wirklich umkehre, dass ich 180 Grad mich drehe an dem Punkt. Und ich kann dann in Anspruch nehmen, dass ich den Heiligen Geist in mir leben habe, der in der Lage ist, stark gegen jede Versuchung zu sein. Klar, weil jede Versuchung haut ab vor ihm. Und am Ende, wenn wir sowas erleben, dass Gott uns wirklich richtig befreit hat von einer Sache, wo wir nicht nur bereuen, sondern Buße getan haben, steht etwas, was für uns auch wichtig ist. David schreibt, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Schäme dich nicht für die Dinge, wo du vor Gott wirklich umgekehrt bist, wo du vorher falsch lagst und gesündigt hast. Was würden all die Leute, ich sage es jetzt mal an einem Beispiel, das ich konstruiere, aber ich habe davon auch irgendwo auf YouTube mal ein Zeugnis gesehen, wo ein junger Mann sich hingestellt hat und in einem Gottesdienst, der wohl übertragen wurde, und Zeugnis gegeben hat, wie Gott ihn befreit hat von der Sucht der Pornografie. Ja, wenn er das für sich behalten würde, weil ihm das peinlich ist, weil ihm das unangenehm ist, dann würden all die, was weiß ich, betroffenen Männer, wie viel das sind, 10, 20 in so einem großen Gottesdienst, vielleicht auch mehr, nicht hören, dass Gott in der Lage ist, sie von dem, worunter sie leiden, zu befreien. Deswegen ist es gut, wenn wir an einem Punkt umgekehrt sind und wir kriegen mit, oder Gott leitet uns dahin, das zu sagen, dass jemand anders damit zu tun hat, dass wir dann wirklich davon auch sagen, so Zeugnis ablegen, sagen, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren. Und sagen so, es gibt eine Möglichkeit zur Umkehr, denn Gott hat es bei mir auch geschafft. Gott hat mich dahin gebracht, dass ich frei bin davon, vom Alkohol, Drogen, Zigaretten, was auch immer. Ja, es gibt ja genug Dinge, von denen Gott uns befreien kann. Bis zum Ende unseres Lebens kann er uns von Dingen befreien. Und muss er auch. Es wird immer was auftauchen. Erst im Himmel sind wir frei, ganz frei. Weil wir dann nicht mehr in einem sterblichen, versuchbaren Körper leben. Herrliche Vorstellung übrigens. Endlich nicht mehr dieses Generve. Und dann, so, aber die Vorstellung, dass das, wo wir selber an einem Tiefpunkt in unserer Beziehung mit Gott waren und weit von ihm entfernt, und dann haben wir die Umkehr geschafft, dass Gott das gebrauchen kann, um sich selbst zu verherrlichen, wenn wir offen und ehrlich dazu stehen, was wir falsch gemacht haben und wie wir umgekehrt sind. Das finde ich genial. Gott gebraucht unsere Fehler und Schwächen, die wir begangen haben, um sich selbst zu verherrlichen, wenn wir bereit sind, davon zu reden. Und wenn wir offen und ehrlich die Karten auf den Tisch legen und sagen, es muss mir gar nicht peinlich sein. Weil mal ehrlich, warum muss uns das peinlich sein? Wir sind doch sowieso Sünder von Anfang an. Gott sagt ganz klar, dass unser Herz verdorben ist. Ja, warum versuchen wir das zu verbergen? Macht keinen Sinn. Wir wissen das alle voneinander. Dass es zumindest de facto von der Bibel her so ist. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt Zeit nehmen würde und aus dem Nähkästchen plaudern würde, was ich alles auf dem Kerbholz habe, dann würden viele von euch sich irgendwo wiederentdecken. Wir haben alle unsere Leichen im Keller. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir offen von den Dingen reden, die wir falsch gemacht haben und wo Gott uns rausgeholfen hat. Dieser Punkt ist mir ganz besonders wichtig, weil es andere ermutigt, auch umzukehren. Oder ihnen das Gefühl zu geben, ich bin damit nicht allein. Ich war jetzt über Himmelfahrt auf einem christlichen Männercamp in Bad Kissingen und einer der Referenten hat von vorne genau das erzählt. Fällt mir gerade so ein, wie Gott ihn von Internet-Pornografie-Sucht befreit hat. Das habe ich nicht nur in YouTube gesehen, es fällt mir gerade ein, dass das der eine ja erzählt hat. Weil abends am Lagerfeuer hat einer gesagt, Mensch, das ist gut. Es gab mir das Gefühl und gibt mir das Gefühl, ich stehe nicht alleine da. Und ich muss mich gar nicht schämen, sondern ich kann wirklich damit zu Gott gehen. Es gibt noch andere Männer, die damit genauso Probleme hatten oder haben. Denn das ist das, was häufig der Feind benutzt. Er führt dich in Sünde und sagt, das ist so schlimm, das kannst du niemals zugeben. Du bist der einzige Christ, der jemals sowas getan hat. Ja, er übertreibt dann gern ein bisschen. Bisschen sehr. Er versucht dich zu isolieren, um dich in der Sünde festzuhalten. Damit du es ja nicht zugibst, das ist ja viel zu peinlich. Was bist du denn für ein Kind Gottes, wenn du sowas tust? Egal, was es jetzt ist. Du kannst doch gar nicht richtig Kind Gottes sein, wenn du sowas tust. Das darfst du niemals jemanden wissen lassen. Das ist die Strategie des Feindes, um dich in der Sünde festzuhalten. Aber Sünde ist wie so ein... Der Vergleich passt. Sünde ist wie ein Vampir. Saug dich aus, aber wehe, das Sonnenlicht kommt. Wer jemals richtig trashige Vampirfilme gesehen hat, weiß, was passiert, wenn die in die Sonne kommen, sie zerfallen zu Staub. Und so geht es auch mit der Sünde. Wenn wir sie ans Licht holen, vor Gott, in sein Licht, dann zerfällt das zu Staub. Weil wenn es irgendjemand weiß, am besten vielleicht sogar noch jemand, den du kennst und den du vertraust, ein Menschen aus deiner Gemeinde, ein Christ aus deinem Umfeld, dann zerfällt es zu Staub. Das war der Grund, warum Bonhoeffer damals davon gesprochen hat, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber dass er die Beichte, die ja eigentlich was Urkatholisches zu sein scheint, dass er die Beichte zwischen zwei Menschen als eine sehr, sehr wichtige Sache betrachtet, um Sünde zu überwinden. Wenn ich meine Probleme jemandem anderen anvertraue, der für mich betet, und der kann gar nicht überrascht sein im Grunde, weil dem geht es vielleicht ganz ähnlich und der hat woanders seine Probleme, dann ist das eine mächtige Waffe. Und am Ende steht das Lob Gottes. Gott hat dich befreit von einer Schuld und du hast die Möglichkeit, ihn laut und deutlich dafür zu loben. Sag danke, ich preise Gott dafür, dass er mich befreit hat von, was immer das ist. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Ihr seht die Entwicklung in diesem Psalm. Es fängt an, dass David wirklich umkehrt. Sagt, das war schlimm und ich bitte dich, dass du mich wieder aufrichtest. Und am Ende ist genau das passiert. Und genau das ist es, wie Buße läuft. Es ist ein Modell fast für Buße. Am Anfang steht, dass wir erkennen, was wir getan haben. Das macht uns so klein mit Hut vor Gott. Das schadet nichts. Und dass wir sagen, ja, du hast recht, ich habe Unrecht. Ich erkenne meine Schuld an. Das war ein großer Mist und ich allein bin dafür verantwortlich. Und ich will es nicht mehr haben. Bitte wasch mich rein. Ich ekel mich davor. Und hin zu dem, dass man sagt, jetzt bin ich frei. Jetzt will ich davon erzählen, wie Gott mich davon befreit hat. Und ich will ihn dafür loben. Und das ist der Unterschied zwischen Reue und Buße. Reue sagt, das war doof, es tut mir leid. Und lauert auf die nächste Gelegenheit, es wieder zu tun. Buße dreht sich um 180 Grad. Und das sieht man, wie sehr diese Kehrtwende ist. Von einer Bitte zur Vergebung hin zum Lob Gottes aus vollem Hals. Sagen, Gott hat mich befreit. Und ich wünsche mir, dass wir mehr dahin kommen, mich selbst definitiv 120% eingeschlossen, wirklich Buße tun zu können. Und deswegen habe ich mir das zur Gewohnheit gemacht, wenn ich merke, so richtig ist das nicht Buße, sagt Gott, ich brauche wirkliche Umkehr, schenk mir das. In verschiedenen Punkten hat es bereits funktioniert und greift und ich kann euch dazu einladen, wirklich um Buße zu ringen, wenn ihr merkt, dass ihr nur bereut, aber eigentlich gar nicht umgekehrt seid. Man merkt, wenn man umgekehrt ist, dass ihr dann euch danach ausstrengt, sagt, ich bin gar nicht richtig umgekehrt, Gott. Kannst du mir das bitte schenken? Und er wird es tun. So dass ihr am Ende wie David, der wirklich üble Dinge gemacht hat, am Ende sagen könnt, Gott hat mich von dieser großen Schuld befreit und ich will es all denen sagen, die auf falschen Wegen sind, damit sie da nicht auch noch reintappen. Amen.